Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Marktkompakt-Podcast Nummer 108. Mein Name ist Carsten Mumm, ich bin Chefvolkswirt beim Bankhaus Donner und Reuschel. Ja, und die These, die wir uns vorgenommen haben in diesem Podcast, lautet: Wenn das Recht des Stärkeren gilt, entstehen Chancen für die Kleinen. Und wir beziehen das natürlich auf die Themen Geopolitik und auch auf das Thema Kapitalmarkt. Und ich freue mich sehr, heute über dieses Thema, über diese These sprechen zu können mit meinem heutigen Gast. Das ist Herr Dr. Martin Lück. Herzlich willkommen, dass du dabei bist. Freut mich.
Guten Morgen, Carsten. Grüß dich.
Hallo, schönen guten Morgen, Martin. Martin Lück ist Chef Kapitalmarktstratege für Deutschland und Österreich bei Franklin Templeton und er ist etwas länger schon Gründer und Geschäftsführer von Macro Monkey. Darüber wollen wir gleich nochmal ein bisschen genauer sprechen. Und davor kennen dich die Leute in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, die sich mit Kapitalmärkten auskennen, weil du lange Jahre Kapitalmarktexperte bei BlackRock warst, lange bei der UBS gearbeitet hast und noch einige Stationen davor hattest. Die spare ich mir jetzt mal im Detail. Insgesamt kannst du, lieber Martin, zurückblicken auf rund 30 Jahre Kapitalmarkterfahrung. Und ich glaube, wenn wir jetzt über Geopolitik und Kapitalmärkte sprechen, dann wird uns das sehr helfen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann lass uns auch gleich einsteigen. Zunächst einmal mit deinem aktuellen Arbeitgeber Franklin Templeton oder das Franklin Templeton Institute ist es, glaube ich, richtigerweise. Was machst du da genau und welchen Fokus hat Franklin Templeton?
Ja, vielen Dank. Ich bin bei Franklin Templeton zuständig für die Kapitalmarktmeinung im deutschsprachigen Raum. Und das hat damit zu tun, dass das Franklin Templeton Institut bisher keine Repräsentanz hatte im deutschsprachigen Raum, was natürlich inzwischen von vielen Kunden vorausgesetzt wird und auch dankend angenommen wird, wenn große Kapitalanlagegesellschaften, Fondsmanager, Asset Manager nicht nur natürlich gute Produkte haben, das versetzt man als Mindestvoraussetzung voraus, aber eben auch eine klare Meinung zum Kapitalmarkt. Und genau diese Kapitalmarktmeinung hineinzubringen, das ist dort meine Aufgabe, mein Gebiet. Ich bin jetzt seit gut 3 Monaten dabei, habe ja vorher in einer ähnlichen Rolle auch bei BlackRock gearbeitet. Und das ist also der Hintergrund. Was macht Franklin Templeton? Franklin Templeton ist einer der größten Asset Manager der Welt mit inzwischen ungefähr 1,7 Billionen under Management und hat sich in den letzten Jahren auch sehr stark breiter aufgestellt, also eine viel breitere Produktpalette auch, eine breitere Zahl von Assetklassen, die abgedeckt wird. Das macht es natürlich auch sehr gut möglich, in dieser sich stark verändernden Welt, in dieser extrem unsicheren Welt, Kunden wirklich verschiedenste Lösungen anzubieten und das Ganze eben vor dem Hintergrund der Kapitalmarktmeinung, die im Franklin Templeton Institut formuliert wird. Das in etwa ist so das Paket aus meiner Rolle und dem, was Franklin Templeton anstrebt.
Ja, sehr gut. Vielen Dank für diese Einordnung. Und da steckt auch eine wichtige Message drin, die wir auch an unsere Kundinnen oder Kunden und Interessenten immer richten. So viel Unsicherheit wir tatsächlich gerade auch feststellen müssen, und da sprechen wir gerade drüber. Es wäre als Anleger auf jeden Fall nicht die richtige Maßgabe, sich einfach rauszuhalten und zu sagen, ich investiere gar nicht und komme wieder, wenn die Unruhe weg ist, weil zweifellos sich natürlich jetzt gerade auch enorme Chancen für Anleger bieten. Sprechen wir gleich noch drüber. Den zweiten Aspekt, den ich schon angesprochen hatte, Martin, erklär uns das bitte auch nochmal ein bisschen. Macro Monkey, das finde ich einen ganz bemerkenswerten Namen. Wo kommt der her und was steckt dahinter?
Ja, ich hatte schon ganz lange vor, mich so auf der, sagen wir mal, Zielgerade meiner beruflichen Laufbahn selbstständig zu machen. Das habe ich nach meinem Ausscheiden bei BlackRock dann getan. Der Name soll natürlich auch so ein bisschen zum Schmunzeln bringen. Er soll so ein bisschen auch einfach eine Spur von Leichtigkeit hineinbringen in eine Branche, die teilweise sich selber manchmal auch zu ernst nimmt. Und ich selber nehme mich gerne mal nicht so ganz ernst. Und da steckt auch dahinter, dass ich auf der letzten Schleife, wenn ich so will, meiner Laufbahn zurückkomme zu den Anfängen. Und angefangen habe ich vor ungefähr 30 Jahren, also als das Makroäffchen, ja, ich war praktisch der Datenknecht und musste und durfte im Grunde mich mit allem beschäftigen, was mit Daten zu tun hat, mit Makrodaten, Und aus dieser Rolle habe ich gesagt, jetzt schließt sich der Kreis und jetzt gehe ich da wieder hin, jetzt bin ich wieder der Makro-Monkey. Das fand ich in der Kombination mit diesem leicht selbstironischen Touch so ganz gut.
Klasse, vielen Dank für die Einordnung. Makro-Äffchen, sehr schön, merke ich mir auch. Dann lass uns in die Themen einsteigen. Ich finde, was uns das Jahr 2026 schon so geboten hat an außergewöhnlichen, bemerkenswerten Entwicklungen, um das mal gelinde auszudrücken, das ist doch schon einiges. Und wenn wir eben nur mal auf Geopolitik schauen, auf das, was Kapitalmarkt relevant ist, Dinge, die mir da so spontan einfallen, sind Venezuela. Es geht geopolitisch natürlich um Iran, um Kuba. Weiterhin geht es um Protektionismus und Zölle. In den USA gibt es eine sogenannte ICE-Behörde, die für Schlagzeilen sorgt. Das Weltwirtschaftsforum in Davos hat stattgefunden. Die EU schließt Freihandelsabkommen ab. Es geht um die Powell-Nachfolge und. Also man könnte diese Liste noch viel länger ausfallen lassen. Und das, wie gesagt, sind nur die ersten 4-5 Wochen des Jahres 2026. Vor diesem Hintergrund, Martin, wie fällt dein Fazit aus des bisherigen Jahresverlaufs? Und vor allen Dingen, was würdest du sagen, können wir daraus schließen für die kommenden 11 Monate?
Ja, ich glaube, das ist eine geradezu atemlose Fortsetzung dessen, was wir in 2025 gesehen haben. Und die Weihnachtszeit und die vielleicht der Übergang, auch die Zeit zwischen den Jahren, das war gerade mal so eine notwendige Erholungspause, die uns da fast gegönnt wurde, weil dann ging es ja schon weiter mit Venezuela am 3. Januar. Also das ist eine intensive Pace, eine intensive Geschwindigkeit, die uns da gerade aufgezwungen wird, regelrecht. Und das hat natürlich nahezu alles, fast alle Dinge, die du gerade aufgezählt hast, Carsten, haben mit der neuen, inzwischen nicht mehr ganz neuen US-Administration, also Trump 2, zu tun. Viele dieser Dinge haben eine enorme Unsicherheit in die Welt gebracht, in die Gesellschaften, in die Geopolitik, in die Makroökonomie und damit natürlich auch in die Kapitalmärkte. Und genau das ist, was wir sehen. Diese enorme Unsicherheit zeigt sich ja auch an den Uncertainty-Indizes. Da gibt es ja verschiedene davon, aber fast alle stehen an historischen Höchstmaßen. So unsicher war die Welt noch nie. Und was man feststellen kann, ist, wir beschäftigen uns ja beide mit Kapitalmärkten, dass vieles von dem ja sich erwartbar auch in den Kapitalmärkten niederschlägt. Und alles das, was wir zum Beispiel auch beim Franklin Templeton Institut als Ausblick für 2026 aufgeschrieben haben, wir haben ja drei Themen da identifiziert, das Broadening, also man sollte wirklich breiter sich aufstellen. Das ist völlig klar in einer unsicheren Welt. Da ergibt sich einfach die Notwendigkeit, Portfolien noch breiter, noch diverser aufzustellen. Dann der zweite Punkt, das haben wir Steepening genannt, steilere Zinskurven. Du hast gerade schon die Nachfolge von Powell angesprochen, der vermutlich ja weitergehende Druck auf die Fed, die Zinsen zu senken. Am langen Ende steigt aber die Verschuldung und die Risikoprämien nehmen zu. Das heißt, die Zinskurve wird steiler. Und der dritte Punkt ist das Weakening, wie wir es genannt haben, die fortgesetzte Schwächung des US-Dollar. Jetzt hat ja erstmal der Dollar ein bisschen Vertrauensvorschuss bekommen mit der Nachfolge durch Kevin Warsh an der Spitze der Notenbank. Ich bin da nicht ganz so sicher, dass das sich halten wird und dass Warsh tatsächlich der Stabilitätsanker ist, den sich die Märkte von ihm versprechen. Also alles das, was wir sehen an Kapitalmarktthemen für 2026, leitet sich mehr oder weniger direkt aus der Geopolitik ab und aus den Unsicherheiten, die vor allen Dingen in Amerika kreiert werden. Und das wird uns auch weiter durch dieses Jahr sicherlich noch beschäftigen. Und ich fürchte, es wird ein sehr anstrengendes Jahr.
Ja, davon ist auszugehen. Davon haben wir einen Vorgeschmack bekommen. Und wir haben ja einen neuen Player mit den USA eigentlich nicht. Die sind schon ganz lange ein wichtiger Player an den Märkten natürlich. Aber natürlich mit dieser Regierung von Trump, wie du das angesprochen hast. Und ich glaube, ganz wichtig ist, ich habe das jetzt in der Jahresausblickveranstaltung für unsere Kundinnen und Kunden immer so ein bisschen so ausgedrückt. In diesem Tohuwabohu, was wir da erleben und dieser unglaublichen Nachrichtenflut, sich eben gerade unter Kapitalanlagegesichtspunkten auf die wirklich wichtigen Dinge zu fokussieren oder wie wir das so sagen, das Rauschen rauszuschieben. Also das, was zwar Nachrichtenflut ist, aber was nicht wirklich eine Rückwirkung auf die Märkte hat. Und die drei Punkte, die du gerade dargestellt hast, sind sicherlich diese oder welche auch diese wesentlichen. Lass uns das Thema, was du angesprochen hast, nochmal so ein bisschen tiefer legen. Natürlich müssen wir über Trump sprechen und über die USA. Und wenn wir da mal schauen, was in den nächsten Monaten relevant wird, dann sind es unter anderem im Laufe dieses Jahres, nämlich im Herbst, die sogenannten Midterm Elections, also die Zwischenwahlen in den USA. wo ja Teile des Kongresses neu gewählt werden. Und zurzeit sieht es so aus, dass die Umfragen für die Republikaner, für Donald Trump nicht gerade rosig aussehen. Also wären heute diese Zwischenwahlen, dann kann man davon ausgehen oder könnte man davon ausgehen, dass also die Mehrheit in einem Teil des Kongresses verloren ginge. Das wäre auch gar nicht außergewöhnlich. Das ist vielen US-Präsidenten vor Trump auch schon so gegangen. Aber wenn wir dieses Szenario mal durchdenken, was würde das bedeuten für die zweite Halbzeit der Administration Trump, wenn er also unter diesem Gesichtspunkt eine sogenannte Lame Duck wäre, also keine Kongressmehrheit mehr hinter sich hätte?
Ja, alleine weil er nun ein Narzisst ist, würde er versuchen, dieses Lame Duck-Etikett schon nur deswegen zu vermeiden, egal was das faktisch dann für Auswirkungen hätte. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass wirklich das Trump-Lager und das MAGA-Lager, also Make America Great Again-Lager, alles versuchen wird, diese Wahl zu verlieren und eventuell sogar beide Kammern im Kongress abzugeben. Was passiert, wenn Trump wirklich beide Kammern im Kongress verliert, Senat und Repräsentantenhaus, dann würde er im Grunde gezwungen, für die letzten 2 Jahre seiner Präsidentschaft mit sogenannten Executive Orders, also Präsidentendekreten, zu regieren. Die sind im Grunde dann nicht durch eine Kongressmehrheit abgesichert und damit relativ einfach wieder von folgenden Präsidenten zu ändern. Also alles das, was zum Beispiel auch Joe Biden in seiner Administration an oder vieles von dem, was er durch Executive Orders gemacht hat, ist anschließend von Trump wieder abgeräumt worden mit einem ganzen Berg von Executive Orders. Noch nie hat jemand diese ganzen Dekrete, die er immer mit seiner schönen, krakeligen Unterschrift da präsentiert, das sind meistens Executive Orders, die er da in die Kamera hält. Und da hat er in den ersten Tagen schon sehr viel wieder abgeräumt von dem, was Biden gemacht hatte. Teilweise sogar schon was in seiner ersten Amtszeit hat er das auch gemacht, von dem, was Obama vor ihm umgesetzt hatte. Also ein Präsident kann weiter regieren. Er hat auch nach wie vor noch eine sehr große Macht. Er ist natürlich gerade bei fiskalischen Projekten, großen Steuersenkungen oder auch großen Ausgabenprogrammen, wie er dies jetzt mit dem sogenannten One Big Beautiful Bill ja gemacht hat im letzten Jahr, im Jahr 25. Das wäre dann nicht mehr möglich, weil dann eben die Kongressmehrheit dafür fehlen würde. Insofern, es würde schwieriger, sagen wir es mal so, dicke Bretter zu bohren. Aber das, was ein Präsident relativ mit viel Spektakel, mit viel Klamauk verabschieden muss, das liegt Trump ja ganz besonders, das könnte er weitermachen. Ich fürchte mal, dass wir aus der Distanz kaum eine Veränderung in der US-Politik wahrnehmen würden, wenn er die Midterm-Wahl verliert. Es wäre aber für ihn ein Minnetekel, es wäre für ihn ein Schandfleck und es wäre sicherlich etwas, was auch den Demokraten vielleicht neuen Mut geben würde, Wasser unter den Kiel spülen könnte, wenn es dann auf die Präsidentschaftswahl 2028 zugeht.
Ja, und diesen Schandfleck, den wird er natürlich versuchen zu verhindern. Um das zu tun, muss er sich, glaube ich, oder muss er andere Schwerpunkte setzen politisch in den nächsten Monaten, als er das bisher getan hat. Denn wenn wir mal in Umfragen schauen, was ist eigentlich von besonders hohem Interesse für die Wählerinnen und Wähler oder für seine potenziellen Wählerinnen und Wähler in Amerika, dann ist das weder Grönland noch das noch irgendwie ein Protektionismus oder ähnliches, sondern es ist vor allen Dingen dieses Thema mit dem Schlagwort Affordability, also Erschwinglichkeit. Das heißt, das Gefühl vieler Menschen in Amerika, sie können sich immer weniger leisten. Und da spielen ganz andere Dinge eine Rolle, wie zum Beispiel nach wie vor sehr, sehr hohe Hypothekenzinsen. Und es ist ja in den USA so, dass Trump mit allen möglichen Mitteln versucht, die Leitzinsen nach unten zu treiben, also sprich die Fed unter Druck zu setzen, das hattest du schon erwähnt. Aber die Zinsen am langen Ende werden ja durch Angebot und Nachfrage in erster Linie gesteuert. Und wenn man sieht, Staatsschulden steigen, Inflation steigt, kommt zumindest nicht in Richtung Ziel, dann kommen eben die Zinsen am langen Ende nicht runter. Trump reagiert darauf, finde ich, sehr staatsinterventionistisch. Er kommt mit solchen Ideen wie, wir deckeln Kreditkartenzinsen, der Staat kauft Hypothekenkredite. Möglicherweise sehen wir in den nächsten Monaten auch noch Schecks, die verschickt werden. Wie siehst du diese Konstellation? Glaubst du, Trump hat eine Chance, tatsächlich dann über diese Aktion noch die schlechten Umfragewerte zu drehen?
Das sind eher Narrative, die da eine Rolle spielen. Dass er das gerne erzählt, das ist völlig klar. Und das ist genau das Ziel natürlich auch, hier im Grunde als jemand, der die Interessen der Wähler vertritt, wirklich rüberzukommen. Das ist purer Populismus. Im Übrigen auch die Deckelung der Kreditkarten oder auch andere Eingriffe, die er schon gemacht hat, beispielsweise bei der Vergütung Vorständen der Rüstungsfirmen, dass er dort sagt, die da dürfen keine Boni gezahlt werden oder bis zu einer bestimmten Höhe oder diesem Unternehmen wird verboten, Dividenden auszuschütten oder Aktien zurückzukaufen. Das sind Eingriffe in Eigentumsrechte von Unternehmen. Das ist höchst bedenklich und das ist eigentlich auch etwas, was einen als Aktionär, eventuell als Teilhaber an amerikanischen Unternehmen ins Nachdenken bringen sollte. Der zweite Punkt ist, was du völlig richtig sagst, Hypothekenzinsen, die sind ja meistens langfristige Zinsen. Das heißt, die bewegen sich nicht zwingend immer genau in der Linie der Leitzinsen. Das heißt, selbst wenn die Fed an die Leine genommen wird, also ihre Unabhängigkeit eingeschränkt und das Weiße Haus kann mehr oder weniger klar sagen, was da passieren soll, nämlich die Zinsen sollen gesenkt werden. Trump möchte ja eine Fed Fund Target Rate, also einen Leitzins in den USA von 1%. Im Moment steht der ja noch deutlich höher bei 3,5 bis 3,75. Und selbst wenn Kevin Warsh, der neue Fed-Chair, jetzt zweimal die Zinsen senkt, was erwartet wird, wenn er im Amt ist bis zum Sommer, dann wird die Frage sein, naja, dann ist der Zins ungefähr im neutralen Bereich, kann er den dann noch weiter senken? Und zwischen 3% und 1%, wie Trump ist, ist ja noch ein Riesenabstand. Könnte sein, dass es dort zum ersten Konflikt zwischen den beiden kommt. Und der zweite Punkt ist, wie kann die Zentralbank das lange Ende beeinflussen? Beispielsweise, indem sie Anleihen kauft und dann das lange Ende runterbringt. Die Hypothekenzinsen orientieren sich dann an den Zinsen für die länger laufenden Staatsanleihen. Dann würden auch die Hypothekenzinsen runterkommen. Aber dann müsste die Fed etwas tun, das Kevin Warsh eigentlich ablehnt. Er will nämlich eigentlich die Geld- und Fiskalpolitik stark trennen und die Bilanz der Zentralbank schrumpfen. Das hat er immer wieder gesagt. Er müsste dann also praktisch sich auf dem Absatz umdrehen und sagen, ich folge meinem Präsidenten, ich mache jetzt das Gegenteil von dem, was ich in der Vergangenheit gesagt habe, nicht gut für die Unabhängigkeit der Zentralbank. Das ist also auch nicht alles so ganz einfach. Und natürlich hast du recht, das, was für die Bürger und Bürgerinnen zählt vor der Wahl, ist die Wirtschaft, ist ihre eigene wirtschaftliche Verfassung, Affordability, dass man sich Dinge leisten kann. Genau das. Der Berater, der Wahlberater von Präsident Clinton hat das damals, James Clavell hat das damals ausgedrückt, it's the economy, stupid. Und dieses Wort hat sich bis heute gehalten. Das heißt, wenn es Trump gelingt, die Wahrnehmung bei seinen Wählern durchzusetzen, dass es ihnen wirtschaftlich gut geht, dass es ihnen wirtschaftlich vielleicht sogar besser geht als in der letzten Präsidentschaft, dann hat er eine Chance, das Ruder noch zu drehen. Aber ansonsten wird das verdammt schwierig, weil natürlich die Amerikaner merken, dass Trump zwar den Mund sehr voll nimmt, aber am Ende wenig davon in ihrem Portemonnaie ankommt.
Ja, und du hast jetzt einen Punkt schon angesprochen. Da würde ich gerne nochmal nachhaken. Dieses Thema Unabhängigkeit der Geldpolitik und die Erkenntnis, also was ja so aus volkswirtschaftlicher Sicht, sage ich mal, einer der wichtigsten Grundvoraussetzungen ist, um Geldwertstabilität zu haben, also eine wirklich unabhängige Geldpolitik. Und die Erkenntnis aber, dass in Amerika die Fiskalpolitik immer mehr Einfluss nimmt durch Personalentscheidungen, durch verbale Interventionen und Attacken in Richtung Fed-Präsident Powell. Wir haben da als Volkswirte so einen etwas technischen Begriff, fiskalische Dominanz, also Fiskalpolitik, die immer mehr Einfluss auf die Geldpolitik nimmt und vielleicht am Ende sogar die Geldpolitik steuert, was tendenziell dazu führen müsste, dass Inflation eher höher ausfällt und Zinsen am langen Ende eher noch weiter steigen. Kurzfristig ist das natürlich ein reizvolles Instrument oder ein reizvolles Rezept für die Fiskalpolitik. Ich drücke es ein bisschen überspitzt aus, einfach die unerschöpfliche Quelle der Liquidität anzuzapfen, also überspitzt gesagt, die Notenbank dazu zu veranlassen, das, was Fiskalpolitiker gerne an Geld ausgeben wollen, einfach zu finanzieren. Aber das kann natürlich nicht ewig gut gehen. Und die große Frage ist, was kommt danach? Siehst du die Gefahr für fiskalische Dominanz in den USA? Oder du hast eben gesagt, Kevin Warsh spricht eigentlich eher dafür, dass er sowas verhindern kann.
Ja, genau. Das ist jetzt der Vertrauensvorschuss, den er vom Markt erstmal bekommen hat. Deshalb hat der Dollar sich stabilisiert, deshalb ist der Goldpreis und natürlich dann auch der Silberpreis so stark gefallen. Das ist diese Erzählung. Ich glaube nur, dass auch ein Moment kommt, wo realisiert wird, dass Kevin Warsh dann doch nicht seinen Unabhängigkeitskurs so steuern kann, wie er das vielleicht gerne möchte, weil er das vielleicht irgendwie auch, er ist ja selbst kein Ökonom, er ist Jurist. Und wie er das aber selber vielleicht wahrgenommen hat in der Vergangenheit, wie er hat ja 5 Jahre in der Fed schon gearbeitet, wie dort auch das Prinzip der Zentralbankunabhängigkeit hochgehalten wurde. Aber wenn man sich diese beiden Bereiche, die ich angesprochen habe, mal vor Augen führt, der kurze Bereich, Warsh wird nicht in der Lage sein, ohne wirklich auch Gesicht zu verlieren, die Zinsen so stark zu senken, wie Trump das will. Und am langen Ende wird er eventuell gezwungen sein, wieder Quantitative Easing zu machen, also tatsächlich Anleihen wieder auf die Zentralbankbilanz zu laden, anstatt sie weiter abzuschmelzen, wie er das eigentlich gefordert hatte. Das heißt, er wird im Grunde dann den Kotau vor dem Präsidenten machen müssen. Und das Thema fiskalische Dominanz ist natürlich eines, das besonders heikel ist in einem Land, das die bisher in der Welt die Leitwährung produziert hat, nämlich den US-Dollar. Und man hat ja auch immer gesagt, wenn die Amerikaner einen Staatsschuldenstand von über 100% zum Bruttoinlandsprodukt fahren, dann ist das kein Problem, weil sie können ja die Leitwährung drucken. Aber wenn sie das tun, wenn sie im Grunde diese Staatsschulden eben mit Zentralbankgeld finanzieren, dann sind wir eben bei diesem Problem, weil dann natürlich auch das Ganze selbst verstärken wird. Das Drucken von Geld oder das Anwerfen der Geldpresse, um tatsächlich fiskalische Schulden, Staatsschulden zu finanzieren, das wirkt inflationär. Gleichzeitig wertet der Dollar ab, dadurch wird noch mehr Inflation importiert. Das ist ein selbstverstärkender Zyklus, der sich da bildet. Und das ist einfach nicht gut. Und aus dem Grund glaube ich, dass wir hier uns in einer Phase befinden, die Administration, Finanzminister Bessent, der das natürlich viel besser versteht als Trump selbst, auch andere Dinge hinter Trump, das sind ja keine Idioten, die dort am Werk sind, aber die wissen genau, was sie tun. Nur sie wissen auch, dass sie einen sehr schmalen Grat gerade versuchen zu verfolgen zwischen eben mehr Inflation und einem Verlust des Glaubens an Zentralbankunabhängigkeit, an Finanzstabilität in den USA und dem, was sie einfach brauchen, nämlich niedrigere Finanzierungskosten, damit das Ganze nicht zu schnell ausufert.
Ja, und was man, glaube ich, festhalten kann an dieser Stelle ist, dass der Status des Dollar als Weltleitwährung und zumindest als sicherer Hafen der Kapitalanlage schon enorm leidet. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass alle oder fast alle großen Kapitalsammelstellen dieser Welt, die logischerweise alle ein hohes Dollarübergewicht haben, weil Amerika einfach der tiefste, der liquideste Kapitalmarkt der Welt ist, also alle sind mehr oder weniger stark in US-Aktien oder US-Anleihen investiert. Auch globale Notenbanken, gerade aus Schwellenländern, die versuchen alle eine hohe Dollarabhängigkeit zu reduzieren, also sie langsam aus dem Dollar raus zu diversifizieren. Und die schauen sich dann in der Welt um und sehen im Bereich der klassischen Währung keine wirkliche Alternative zum Dollar. Und das ist in meinen Augen auch einer der Kerngründe natürlich. Und dann lass uns mal auf eine andere Anlageklasse schauen, warum Gold und Silber und andere Edelmetalle oder auch Industriemetalle so durch die Decke gegangen sind, also so heftige Kursgewinne zu verzeichnen hatten. Wie ist dein Blick darauf? Ist das tatsächlich der Kerntreiber für die Entwicklung in diesen Bereichen? Und ja, wie weit kann das gehen? Also was passiert, wenn dieser Vertrauensverlust in den Dollar tatsächlich noch stärker wird?
Ja, das ist ganz eindeutig der Grund. Man muss sich auch nur anschauen, was alleine die People's Bank of China, die chinesische Notenbank gemacht hat, wie stark die Dollar abgebaut haben, Dollarbestände, also amerikanische Staatsanleihen, und wie stark sie im Gegenzug dafür Goldpositionen aufgebaut haben. Das war mit Sicherheit einer der ganz wesentlichen Treiber des Goldpreises im letzten Jahr, weil bekanntermaßen natürlich Gold auch auf der Angebotsseite stark beschränkt ist. Das heißt, der Preis wird sehr stark nachfragegetrieben, und das haben wir ganz eindeutig gesehen. Das heißt, die Ansage der amerikanischen Regierung war ja schon kurz nach Antritt im Januar letzten Jahres, dass man im Grunde den Dollar doch relativ stark schwächen möchte. Das Narrativ geht so, man schwächt den Dollar, um die amerikanischen Produkte in der Welt wieder wettbewerbsfähiger, wieder exportierbarer zu machen. Das Ganze soll dazu führen, dass dann amerikanische Unternehmen, dass sich die Leistungsbilanzdefizite, die Amerika hat, abbaut und natürlich idealerweise auch Industrie nach Amerika zurückkommt. Und das verkaufen die entsprechenden Politiker, Trump etc., dann so, dass sie praktisch die Deindustrialisierung, die im Mittleren Westen stattgefunden hat, umkehren können. Man muss nur den Dollar stark genug abwerten, dann wird Amerika wettbewerbsfähiger und dann kommen die Industrieunternehmen in den Mittleren Westen zurück und der Rust Belt wird wieder eine blühende Landschaft. Das ist so in etwa die Erzählung. Das ist auch aufgeschrieben worden in einem Paper, das der damalige Chef des Council of Economic Advisors, also Trumps Beratergremium, heute Mitglied im Board of Governors der Fed, hat ihn Trump nämlich reingeschoben. Ein Mensch namens Stephen Miron, der hat das aufgeschrieben in einem Paper, noch vor seiner Regierungsbeteiligung oder vor seiner Regierungszeit. Und das wurde bekannt als Mar-a-Lago-Paper. Und dieses Papier hat halt praktisch der Weltöffentlichkeit gezeigt, dass die Amerikaner die Strategie verfolgen, den Dollar zu schwächen. Ja, und was sagen dann natürlich diejenigen, die sehr viele Dollar haben? Also dann möchten wir uns dabei hedgen, dann möchten wir lieber auf der sicheren Seite sein. Und die Chinesen, denen es sowieso nicht so gut gefällt, wenn sie in einem bestimmten Bereich sehr angreifbar sind, und wer viele Dollars hält, der ist halt angreifbar, durch solche Maßnahmen, dort dann raus zu diversifizieren. Das haben sie getan. Und wie du richtig sagst, dann ist nicht die Wahl primär auf Euro gefallen, auf Pfund oder auf Schweizer Franken, sondern oder gar auf japanische Yen, was ja in China immer noch so ein besonderes Thema ist, sondern die Wahl ist gefallen auf Gold. Genau das ist der Punkt. So, und Silber ist dann halt im Zuge mitgelaufen, weil Investoren geschaut haben, was ist der historische Abstand zwischen Gold- und Silberpreis. Und dann haben wir festgestellt, Gold ist davongelaufen, weil die Zentralbanken so stark gekauft haben. Silber ist liegen geblieben. Das heißt, da war der Abstand auf einmal sehr groß und haben gesagt, Silber kann eigentlich nur aufholen. Und genau das ist passiert. Silber hat dann aufgeholt und weil es viel volatiler ist, hat es dann auch massiv überschossen und jetzt in der jüngsten Entwicklung wieder massiv korrigiert. So geht das halt, so funktioniert Volatilität. Was stark fällt, was stark steigt, kann auch stark wieder fallen. Genau das ist jetzt passiert. Aber weil der historische Abstand zwischen Gold und Silber im Grunde ungewöhnlich groß geworden war, das war der Grund, warum dann Silber so stark aufgeholt hat.
Ja, du hast die Korrektur jetzt eben schon angesprochen in den letzten Tagen. Also haben wir ja kurzfristig wirklich einen Kurscrash gesehen, nach vorher rasanter Aufwärtsentwicklung bei Gold und bei Silber. Jetzt sind, ich sag mal, die Tiefpunkte haben die Kurse jetzt auch schon wieder verlassen, aber wir haben auch einen festeren Dollar gesehen. Aber das ist jetzt, so interpretiere ich mal deine Antwort von eben nicht die große Trendwende, sondern die Perspektive ist weiter in Richtung schwächerer Dollar und in Richtung Alternativen bleiben relevant wie Gold und Silber.
Ja, das wird jetzt wahrscheinlich erstmal so ein bisschen wackelig bleiben. Das geht nicht streng rauf und runter in so einem harten Zickzack, sondern ich vermute mal, dass das jetzt erst so ein bisschen wackelig bleibt, weil Investoren natürlich jetzt auch viele sich da wirklich auch die Finger verbrannt haben und gesagt, gerade bei Silber sind wahrscheinlich einige jetzt massiv ausgestoppt worden. Ich denke, dass das jetzt erstmal so ein bisschen seitwärts laufen wird, aber der Grundtrend, den du ansprichst, der wird bleiben, Carsten. Wir werden weiter eine eher schwächere Dollarentwicklung sehen, auch weil die USA ja nicht nur an der Währungsseite, also mit diesem Mar-a-Lago-Gedanken, klar das Vertrauen in den Dollar schwächen, sondern weil sie auch im Grunde ihre Soft-Power erodieren, aushöhlen. Das hat zu tun damit, dass sie in der Gesellschaft selbst auch für ja teilweise Panik sorgen. Ich denke nur an die Aktionen von ICE, der Zoll- und Immigrationsbehörde, die dort ich muss schon sagen, Horden von Pistoleros mehr oder weniger unkontrolliert durch die Großstädte laufen lässt. Und das alleine sorgt natürlich auch dafür, dass viele Menschen in den USA Angst haben, dass das Klima sich deutlich verschlechtert, dass the land of the free, ja, also der wirklich das Land, das die Freiheit im Namen trägt, sozusagen zerstört sie gerade, zerstört seinen Ruf in der Welt, zerstört das Vertrauen, dass ganz viele, gerade schon auch Bewunderung, die viele für dieses Gesellschaftsmodell hatten, und das darf man nicht unterschätzen, das ist natürlich sehr stark auch mit dem Dollar assoziiert. Das heißt, meine Tendenz ist schon so, dass diese Entwicklung grosso modo weitergehen wird. Vielleicht wird der Dollar oder sehr wahrscheinlich wird der Dollar in 26 nicht ganz so stark verlieren wie in 25, wo wir ja zweistellige Abwertungen hatten, egal ob wir jetzt Euro-Dollar oder Dollar-Basket angeschaut haben. Wahrscheinlich wird das ein bisschen langsamer verlaufen. Viel kommt dann natürlich dann auch darauf an, wie tatsächlich die neue US-Notenbankführung dann sich verhält, also unter Kevin Warsh. Aber meine wahrscheinlichste Erwartung wäre, dass die Tendenz sich fortsetzt.
Ja, und wenn wir über internationale Währungsrelationen sprechen, dann müssen wir auch nochmal an das andere Ende der Welt schauen, in Anführungsstrichen. Du hast das Stichwort eben schon gegeben, nämlich Japan und der Yen. Und da gibt es ja eine ganz besondere Konstellation. Also A, sehen wir in Japan anders als in den USA und in der Eurozone, dass Leitzinsen tendenziell steigen seit einigen Monaten. Das ist nicht nur bemerkenswert, weil es eben in Europa und in den USA in die andere Richtung geht, sondern vor allen Dingen, weil wir in Japan ja jahrzehntelang Null- und Negativzinsen hatten. Es gibt also mittlerweile eine nennenswerte Inflation. Die Leitzinsen steigen, vor allen Dingen die Zinsen am langen Ende für japanische Staatsanleihen steigen auch sehr, sehr deutlich. Und vor dem Hintergrund rückt ein lohnenswerter Trade der letzten Jahre in den Blick, nämlich der sogenannte Carry Trade. Also was viele Anleger ja gemacht haben, ist, sich in Yen zu verschulden, zu sehr günstigen Konditionen, das Geld in Dollar beispielsweise zu tauschen oder in andere Währungen, da höher verzinslich anzulegen und dann, wenn der Yen-Kredit eben fällig wird, diesen Kredit zurückzuzahlen. In der Regel ist der Yen sehr schwach gegangen, also man hat sozusagen dann dadurch auch noch einen Währungsgewinn einfahren können. Wenn jetzt aber in Japan die Zinsen steigen, in den USA die Zinsen fallen, dann wird Kapitalanlage in Japan interessanter und Kreditaufnahme in Japan uninteressanter oder unattraktiver. Das heißt also, es steht so ein bisschen im Raum, dass sich vielleicht also jahrzehntelange Kapitalflüsse unter dieser Überschrift Carry Trade auch mal umkehren könnten. Wie siehst du diese Konstellation? Könnte das dazu führen, wenn also massenhaft Yen-Kredite zurückgeführt werden müssen, weil der Yen vielleicht auch mal fester geht, dass Risikoassets im Dollarraum aufgelöst werden? Könnte sowas zu größeren Turbulenzen führen und, ich sag mal, die Lage noch verkomplizieren?
Die kurze Antwort ist ja, aber es findet bereits statt. Ja, und das ist ja nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern dieser Trend ist seit längerem absehbar. Und du hast ja auch gesagt, Japan hatte praktisch 30 Jahre Deflation nach dem Crash der Immobilienblase in den späten 80er Jahren. Und seit den 90er Jahren bis vor relativ kurzem hatte Japan dann eine Deflation. Das war ja so im Prinzip schon fast ikonisch, dass wir, auch weil als wir hier Deflationsgefahren hatten, vor der Pandemie hatten wir zu niedrige Inflation, ja, teilweise an der Grenze zur Deflation. Und da haben wir von der Gefahr einer Japanisierung gesprochen. So stark hat sich das in unserem Denken als Kapitalmarktbeobachter auch durchgesetzt. Und jetzt ist Japan halt in einer anderen Richtung unterwegs. Es hat eine relativ hohe Inflationsrate von über 3%. Und das hat halt auch dazu geführt, dass die Bank of Japan jetzt wieder die Zinsen angezogen hat, relativ spät, weil die gesagt haben die ganze Zeit, ja, Inflation ist eins, aber wir wollen erst sehen, dass der Haupttreiber von Inflation, nämlich die Lohnentwicklung, wieder Dynamik bekommt. Das hat sie jetzt. Und genau das ist der Punkt. Und die Konsequenz ist genau, wie du sagst, diese Repatriierung von Yen, das Auflösen von Carry Trades. Aber das ist nichts, was jetzt über Nacht kommt oder gar erst droht und dann kommen wird, sondern das findet bereits statt. Und natürlich ist das so, dass damit die internationale Liquidität verknappt wird. Also das, was in Assets rein, übrigens nicht nur in Risikoassets, auch in Treasuries, also in die vermeintlich sicherste Anlage der Welt hineingeflossen ist, dass das dann zurückfließt nach Japan, weil dort inzwischen auskömmliche Zinsen dann auch wieder im längerfristigen Bereich erzielt werden können und in Zukunft erzielt werden dürften. Und das hat natürlich dann dazu zur Folge, wenn es knappe Liquidität international gibt, aber die Nachfrage gleich hoch bleibt, dann bedeutet das nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage, dass der Preis steigen muss, in anderen Worten der Zins. Das ist auch für die USA eine gewisse Gefahr, weil die natürlich auch schon jetzt so hohe Zinskosten haben für ihre gewaltige Staatsschuld. Die haben ja jetzt inzwischen 125% ihres Bruttoinlandsprodukts an Staatsschulden. Die müssen sie inzwischen immer teurer finanzieren. Und schon ein Unterschied von 20 oder 30 Basispunkten für die 10-jährige amerikanische Staatsanleihe macht einen großen Unterschied. Und das kann durchaus durch diese weiter aufgelösten Carry Trades, Repatriierung von Yen-Anlagen weiter unterstützt werden. Insofern ist das auch eine Bewegung, die sehr interessant ist und die natürlich auch letzten Endes irgendwann als Liquiditätsproblem, als Liquiditätsunterstützung für die Risikoassets, also für die Aktienmärkte, sich bemerkbar machen könnte.
Und die Jahre des schwachen Yen liegen damit auch hinter uns, also perspektivisch eher festerer Yen.
Das wäre dann, wenn die Kapitalströme in diese Richtung laufen, eigentlich die logische Folge. Ja, dann müsste man im Prinzip auch sehen, dass der Yen entsprechend aufwertet. Bei Währungen ist es aber so, dass es gar nicht so sehr das Level ist, sondern mehr die Geschwindigkeit. Also wie stark verändert sich eine Währung von einem Level zum anderen? Wenn wir jetzt sagen, wir sehen eine sehr schnelle Yen-Aufwertung, also ich sage jetzt mal eine Zahl, sehen Sie von 150 zum Dollar auf 120, ja, das wäre eine viel zu starke Aufwertung in viel zu kurzer Zeit, dann würden wahrscheinlich die japanische Notenbank auch wieder eingreifen, weil Japan ist natürlich auch ein Land, das sehr stark auf seine Export-Wettbewerbsfähigkeit angewiesen ist. Und dann würde man hier wahrscheinlich die japanische Realwirtschaft zu stark in Gefahr bringen. Also das muss eine Zentralbank dann auch im Auge behalten. Von der Seite glaube ich, dass wir ja tendenziell eine Yen-Aufwertung sehen oder ein Ende der Yen-Abwertung auf jeden Fall. Das spricht im Moment fast alles dafür, aber die wird sich langsam vollziehen, weil das auch politisch gar nicht anders gewünscht ist.
Ja, okay, also vielen Dank für die Einschätzung. Und ich finde, was man daraus resultierend sagen kann, ist, dass die Welt natürlich komplexer ist, als sich vielleicht auch Donald Trump sie sich so wünschen würde oder vorstellen würde. Und in dem Kontext möchte ich nochmal zurückkommen auf unsere These vom Anfang, nämlich das Recht der Stärkeren und die daraus resultierenden Chancen für die Kleinen. Und über ein Thema wollte ich unbedingt noch mit dir sprechen, Martin, das schnappe ich mir jetzt nochmal. Und zwar das Weltwirtschaftsforum in Davos und da nicht die Rede von Donald Trump, 1:15, kann man sich getrost sparen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer es von Ihnen noch nicht getan hat, ich empfehle dringend, 17 Minuten Rede von Mark Carney zu hören, dem Premierminister Kanadas. Ich glaube, das wird eine historische Rede werden. Und er hat im Grunde genommen, um das ganz kurz mal zusammenzufassen, ein Szenario skizziert oder den aktuellen Status quo eigentlich so beschrieben, dass es eben diese Gruppe der großen, mächtigen, global Volkswirtschaften gibt, wie USA, China, in Teilen auch Russland, die teils oder immer mehr autokratisch regiert werden und im Grunde genommen versuchen, die kleineren und Mittelmächte dieser Welt ein Stück weit auseinander zu dividieren, jeweils einzelne bilaterale Deals zu vereinbaren, um dann ihre Interessen einfach durchzusetzen. Und Mark Carney hat in dieser Rede einen ganz klaren, starken Appell in Richtung eben dieser globalen Mittelmächte gerichtet, sich das in Anführungsstrichen nicht gefallen zu lassen, sondern zusammenzuarbeiten, zu kooperieren und weiterhin für Werte einzustehen, wie vor allen Dingen Freihandel natürlich, aber auch wie Demokratie, Marktwirtschaft, Wissenschafts- und Redefreiheit. Und. Also du merkst, Martin, ich bin schwer begeistert von dieser Rede und von diesem Ansatz, würde aber sehr, sehr gern deine Meinung dazu nochmal hören. Wie realistisch hältst du dieses Szenario, was Mark Carney da aufgezeichnet hat? Ist das wirklich eine Chance, ich sag mal, dieser zunehmenden Klammer der wirtschaftlich Großen und Mächtigen zu entkommen?
Ja, ich teile deine Begeisterung für die Rede von Carney. Ich glaube, es ist eine der wichtigsten Reden der letzten Jahre vermutlich. Und sie ist ein Weckruf, ganz eindeutig. Weil das, was du gerade zusammenfassend gesagt hast, hat Carney mit einem wunderbaren Ausdruck formuliert. Er hat gesagt, if we are not at the table, we're on the menu. Ja, wenn wir nicht am Tisch sitzen, dann werden wir gefressen. Und das ist genau ein Punkt, wo man sagen kann, wir können uns nicht irgendwie versuchen, einzeln, als einzelne Länder, als Kanada, als Deutschland, als UK, als Australien, den großen Mächten entgegenzustellen, den USA und den China auf der anderen Seite, und China mit dem militärisch sehr bedrohlichen Anhängsel Russland. Das können wir nicht, dann werden wir gefressen. So. Und er hat gesagt, wir können, aber wir haben eine Chance, wir sind nicht verloren, wenn wir uns zusammenschließen. Beispielsweise hat er damit natürlich auch ein Wort geredet, den Allianzen, die jetzt gerade geschlossen und gefordert werden, zum Beispiel zwischen der EU und Mercosur in Südamerika oder auch zwischen der EU und Indien. Andere Allianzen, das Beispiel das Freihandelsabkommen EU-Kanada gibt es ja bereits und wir müssen eben versuchen, dass wir im Grunde ein Gegengewicht schaffen, die kleineren, aber mittelgroßen Mächte. Und natürlich muss man dann sehen, mit der EU, da sind natürlich auch eine ganze Menge wirklich kleinere Länder dabei, die überhaupt keine Chance hätten. Und das ist ein Hoffnungsschimmer. Das müssen wir nur richtig machen. Wir müssen es konsequent machen. Und natürlich, allein die Rede von Carney hat ja eine massiv negative Reaktion von Trump ausgelöst, der sich einfach geärgert hat über diesen großen Erfolg dieser Rede, aber natürlich auch über das, was Carney gesagt hat. Und daran zeigt man, da kann man dann einen Autokraten wie Trump treffen. Und damit trifft man natürlich auch China, die das wesentlich sportlicher, die sagen, ja klar positionieren die sich so, das ist völlig normal. Ja, Trump nimmt das immer persönlich, China nimmt das professionell. Aber genau das, was Carney sagt, ist das, was wir als Mittelmächte und auch als kleinere Länder machen müssen. Kleine Fußnote dabei, leider ist das nicht alles nur Zuckerbrot, sondern auch ein bisschen Peitsche. Weil Carney hat gesagt, dass die Welt, in der wir uns bisher bewegt haben, eine sehr gute war, in der wir Prosperität erlangen konnten und in der wir uns gut auch wirtschaftlich positionieren konnten. Beispielsweise wir als Exportland in einer Welt, in der die Globalisierung auf Speed gelaufen ist, sozusagen perfekt profitiert haben. Aber diese Welt kommt nicht zurück. Ja, die alte Weltordnung, das hat Carney auch klar gesagt, ist tot. Die kommt nicht zurück. Und er hat gesagt, wir müssen uns dem anpassen. Wir müssen dieser Tatsache klar ins Auge sehen. Er hat gesagt, Nostalgia is not a strategy. Ja, Nostalgie ist keine Strategie. Und das ist genau der Punkt, das müssen wir realisieren. Das ist eine veränderte Weltordnung, ob uns das gefällt oder nicht. Und wir müssen jetzt mit der politischen Reaktion richtig darauf antworten. Und das ist eben, indem wir uns als Mittelmächte und als kleinere Länder enger zusammenschließen, um diesen Giganten USA und China zu begegnen. Also deshalb nochmal, ich teile deine Begeisterung. Ich finde, das war eine großartige Rede, nicht nur rhetorisch brillant, sondern auch ein Weckruf an der richtigen Stelle. Und gerade als Kontrapunkt zu der absolut, wieder mal clownesken, kann man schon sagen, Rede von Trump, war das eine Wohltat.
Sehr schön. Das war eine Wohltat, Martin, mit dir zu sprechen.
Danke gleichfalls.
Eine gute halbe Stunde. Einige der wesentlichen Themen, glaube ich, die uns zurzeit bewegen, gut durchgesprochen. Wir können festhalten, ein Zurück in die gute alte Zeit gibt es nicht. Daraus resultiert natürlich sehr viel Unsicherheit, sehr viel Bewegung. Aber es gibt gerade auf diesem Weg auch eben enorme Chancen für die in Anführungsstrichen volkswirtschaftlich kleinen oder für die Mittelmächte, haben wir herausgearbeitet. Vor allen Dingen natürlich aber auch gerade, was das Thema Kapitalanlage angeht. Ganz herzlichen Dank, Martin. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst.
Danke dir, Carsten. Alles Gute und bis demnächst mal wieder.
Das würde mich freuen. Und mir verbleibt noch an dieser Stelle auf die nächste Auflage unseres Podcasts zu verweisen. In gut 2 Wochen werde ich sprechen mit Georg Steinig, ein Kollege von mir, der im Bereich Fixed Income und Alternatives arbeitet und institutionelle Kunden berät. Darauf freue ich mich auch. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Ihr Carsten Mumm.